und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Astral Talk. Hallo liebe Svenja, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich, dass du da bist, Svenja.
Ja, hallo. Ich freue mich auch immer, dass ich es so kontinuierlich schaffe, ohne auszufallen, trotz altersbedingten Erscheinungen. Und wie das so ist, hat man ja dann ja auch immer Dinge, die passieren können, aber die bisher wollte das Schicksal anscheinend, dass ich dabei bin.
Ja, und ich drücke beide Daumen, dass wir in dieser Episode keine technischen Herausforderungen haben. In den letzten beiden Episoden, da hat es ordentlich gekracht bei uns. Einmal hat, ja, in der vorletzten Episode war der Ton, da hatte Zoom irgendwie sich selber umgestellt und hat die Geräuschunterdrückung eliminiert. Und dadurch war da sehr viel Lotti-Gebell im Hintergrund und andere Geräusche. Aber wir haben es versucht, so ein bisschen zu beheben, aber man hat es ja immer noch gehört. Und beim letzten Mal ist das Internet halt irgendwie so ein bisschen schwierig gewesen. Aber auch das haben wir dann beheben können durch intelligente Schnitte. Aber es ist schon technisch eine Herausforderung, ne, für so alte Leute wie mich. Ich musste schon echt sagen, ich erinnere mich an meine Oma dabei. Ne? Die hatte immer noch ihr Telefon mit der Scheibe. Viele kennen das wahrscheinlich gar nicht mehr. Ne? Und ein Tastentelefon, damit wäre die völlig überfordert gewesen. Von daher bin ich ja froh, dass ich noch so weit gekommen bin, wie ich jetzt gekommen bin, dass ich ChatGPT zumindest noch so einigermaßen vernünftig nutzen kann. Aber wenn ich so manche andere Leute höre, die dann dies und das und da gibt es ja 1000 KIs, ne?
Ja, und ich sage, das ist gar kein Problem. Da hast du auch eine KI, die dir dann sagt, gar kein Problem. Die nutzt einfach die KI für das und die KI für das. Ich mache das mal eben schnell. Ich rufe das mal ab. Du brauchst das also gar nicht mehr selber wissen. Das ist ja das Schöne.
Ja, das wird dann irgendwann mein Pflegeroboter alles erledigen für mich.
Ja, willkommen in unserem Geriatrie-Club hier. Also ihr wisst Bescheid, wo die Reise hingeht. Wir verkaufen euch auch gleich Heizdeckchen. Ja.
Eine Butterfahrt. Astralbutterfahrt.
Ja, genau.
Wir können auch noch den Astralstaubsauger verkaufen. Wobei, ich glaube, das ist ein guter Einstieg heute, der Astralstaubsauger, weil ich immer wieder gefragt werde, ne, was mache ich denn beim Üben, wenn mir Gedanken in den Weg kommen? Und Monroe hat damals in seinem sogenannten Vorbereitungsprozess eine Energieumwandlungsbox integriert. Das ist eine mental kreierte Box, die man sich visualisiert mit einem schweren Deckel. Und da legt man quasi seine Gedanken und störenden Geräusche, ne, da fasst man die Absicht, das da reinzulegen und dann macht man den Deckel zu. Hat für mich nie so wirklich funktioniert.
Für mich auch nicht. Und ich kann dir auch sagen, warum. Und deswegen habe ich sie dann modernisiert. Und zwar kam dann ja, nachdem der Deckel zu war, in der Übung wieder neue Gedanken hoch. Also habe ich das so gemacht. Bei mir ist es eine Liege, wo rechts und links jeweils drei Düsen sind, die die ganze Zeit absaugen und in diesen Behälter führen. Das passiert also immer wieder. Und nicht einmal
ein
Deckel
automatischer
drauf,
Sauger
ja,
sozusagen.
Dann, ja, genau.
Na guck, da haben wir es wieder. Du bist auch 8 Jahre jünger. Ja. Meine Technik.
War nur Deckel auf, reintun. So. Ja.
Meine Technik ist ein bisschen primitiver. Ich habe so einen Handstaubsauger, den ich immer bei mir habe. Und der kann Gedanken absaugen und Dinge, die mein Ego einwirft, die mein Ego stört. Und dann sauge ich das ab mit der Vorstellung, dass ich das in diesem Handstaubsauger umwandelt, so wie Energieumwandlungsbox, ne, ist es hier der Umwandlungsstaubsauger und hinten kommt es als Einhornfurz wieder raus, also als tragende Energie, die mich stützt in meiner Absicht. Aber ich muss das noch manuell machen.
Ja, guck mal, und in den Jahren habe ich es dann noch weiter professionalisiert, da habe ich mir gedacht, ja, aber warum denn überhaupt wegmachen? Lass sie doch sein, wo sie sind. Ich habe so eine schöne Gegenwärtigkeitsmeditation. Da sitze ich im Raum der Stille und überall tauchen meine Gedanken auf wie so schillernde Seifenblasen. Und die sind ganz hübsch und man kann da so reingucken, was da für eine Geschichte drin ist. Oder man bleibt einfach da in diesem Beobachter und guckt einfach, wie das da so läuft. Oder ich lege den Beobachter auf den großen Raum, in dem das alles stattfindet. Und wenn ich der große Raum bin, in dem das alles stattfindet, dann können die da hin und her schweben. Es ist einfach wie so ein hübsches, beruhigendes Treiben von kleinen, schillernden Lichtkugeln. Das ist also gar nicht mehr so für mich so von Belang dann. Ich kann dann sehr schön mit meinem Fokus entscheiden, wohin ich gehen möchte, ohne das wegmachen zu müssen. Das ist jetzt mein neuer Level.
Du kennst meine Gedanken nicht.
Und die sind es keine Seifenblasen, das ist ein Schneesturm.
Genau, das sind richtige, das sind solch große Hagelkörner. Die platzen auch nicht so einfach, ne, sondern die hauen dich weg, die hauen dich aus der Erfahrung.
Ach so, guck mal, darauf bin ich auch gar nicht gekommen, dass ich so freundliche Gedanken habe.
Ja, meine sind nicht so freundlich. Ja, liebe Svenja, wir haben wieder Fragen aus der schier endlosen Fragenliste, aus dem nimmer endenden Brei von Fragen. Und wer fängt denn an heute von uns?
Du wolltest mir, glaube ich, eine stellen, hatte ich so okay. das Gefühl.
Dann schaue ich doch mal, was wir hier als nächstes haben. In einer außerkörperlichen Erfahrung befand ich mich an verschiedenen Orten der Welt und begegnete Situationen, in denen Männer ihre Frauen schlecht behandelten. Ich hatte den Eindruck, mit dem Geist bzw. dem Gewissen der beteiligten Personen kommunizieren zu können, was bei einigen tatsächlich eine Wirkung zeigte. Habt ihr selbst schon Erfahrungen damit gemacht, in außerkörperlichen Zuständen mit dem Bewusstsein anderer Menschen in Kontakt zu treten oder auf deren Gedanken oder Entscheidungen einzuwirken? Wie ordnet ihr solche Erlebnisse ein? Ich muss dazu sagen, ich habe diese Frage so ein bisschen kondensiert, weil die war wahnsinnig lang und verschachtelt. Und da war auch noch der Satz dabei, dass Oliver, also ich, schon mal berichtet habe davon, dass ich jemanden außerkörperlich kontaktiert habe. Ich kann mich gar nicht an den Kontext erinnern, aber die Frage geht an dich erstmal, liebe Svenja.
Das ist hochinteressant, weil ich tatsächlich genau auch eine ähnliche Erfahrung mal gehabt habe. Und zwar war ich außerkörperlich bei einer Mutter mit zwei Kindern. Und irgendwie war ich da wie so der gute Geist. Also ich habe die wohl häufiger besucht. In dieser außerkörperlichen Situation wusste ich das irgendwie auch. Und da war ein gewalttätiger Mann. Und das hat mich so ärgerlich gemacht, dass ich nicht helfen konnte, dass ich irgendwann, ich weiß nicht, ob das so zulässig ist, aber ich habe dann einfach seinen Astralleib rausgezogen und einen Knoten reingemacht und habe gesagt, wenn er nicht nett ist, mache ich den Knoten nicht wieder auf. Und ich weiß nicht, welche Auswirkungen das auf die physische Ebene hatte. Ich weiß nur, später war die Frau von dem Mann getrennt und lebte dann also ganz gut mit den Kindern weiter. Und das war also, das kann ich leider nicht verifizieren. Ich habe den Namen nicht, ich konnte das nicht überprüfen, aber das passte sehr gut dazu. Ich glaube, ich kenne das auch von luziden Träumen, dass man dort auch mit Menschen, die mir nahestanden, in Kontakt war und dass ich dort an Informationen zum Beispiel kam, die ich offiziell nicht wissen durfte. Daher glaube ich, gibt es in den tieferen Ebenen unseres Selbstes Orte, wo Dinge geteilt und gewusst werden, auch wenn das nicht immer im physischen Sein bewusst ist. Also es könnte sein, dass diese Frau durch diese Interaktion mit mir tatsächlich unterbewusst zu irgendeiner Entscheidung gekommen ist, die sie dann im Wachleben durchgeführt hat, ohne zu wissen, dass es da eine Svenja gab, die geholfen hat. Also ne, so halte ich das für durchaus möglich, dass wir da aufeinander wechselwirken, ohne dass uns das immer bewusst ist.
Ja. Ich weiß nicht, wie sehr das Ego da eine Kraft hat, die greift. Ne, wenn ich jetzt versuche, jemanden zu manipulieren, das weiß ich nicht, habe ich keinen Erfahrungswert mit, weil sowas versuche ich grundsätzlich nicht oder jemanden zu beeinflussen. Ich respektiere die Geschichte anderer Menschen auch dafür zu sehr. Ne, nur weil etwas aus meiner Perspektive ungerecht erscheint oder böse oder gut oder was auch immer, heißt das nicht, dass da nicht vielleicht auch ein tieferer Erfahrungssinn hinterliegt, den andere Menschen vielleicht in ihrem Lebensplan haben, ne, oder sich dafür verabredet haben. Das steht mir nicht wirklich zu, da einzugreifen. Aber ich habe natürlich die Geschichte mit meinem Vater, wo ich immer sage, ich habe die Vergangenheit geändert. Aber was ich tatsächlich da getan habe, ist, ich habe meine Position astral verändert. In einem Raum, ohne dass ich die Absicht hatte, meinen Vater ins Gewissen zu reden oder ihm zu sagen, was gut oder nicht gut ist, sondern in meine Kraft zu treten, war meine Absicht, und meine Grenzen zu ziehen. Und das wiederum hatte eine Auswirkung auf ihn, ohne dass ich da eine Absicht gefasst hatte. Ich war sehr überrascht damals, was das für Wellen schlug. Aber mir war wichtig, dass ich mich rausnehme aus einem Geflecht von Mangel, Opfer, Schuld und Angstbewusstsein, das nicht gesund war für mich, und da retroaktiv sozusagen tätig werde. Von daher bin ich nicht sicher, ob das vielleicht die Sache ist, auf die die Fragestellerin oder der Fragesteller jetzt Bezug nimmt. kann mich jetzt in diesem Moment nicht erinnern, dass ich versucht hätte, auf Entscheidungen einzuwirken von anderen Menschen oder auf deren Gedanken, weil das scheint mir doch etwas invasiv zu sein.
Ich glaube, da kommt es immer sehr darauf an, aus welchem Ort wir das innerlich tun, ne? Also es gibt ja so eine Art natürlichen Ausdruck, aufgrund von Kraft oder Weisheit oder was auch immer, teile ich die mit dem Menschen, weil ich sehe, der Mensch ist offen, der möchte gerne auch von mir etwas darüber hören und macht dadurch eine Entwicklung. Dann ist das ja alles total authentisch. Wenn ich aber jemanden zwingen will zu einer Entwicklung, weil ich sein Leid nicht aushalte, dann ist das aus dem eigenen Mangelraum und dann verkleben wir uns zusätzlich damit und dann ist niemandem geholfen, denke ich. Daher kann ich mir auch vorstellen, dass es da auch astral Leute gibt, die ganz authentisch ihrem seelischen Sendungsauftrag folgen und da helfen. Und dann wieder andere, die da eine Art Mangelbewusstsein oder Helfersyndrom ausleben, ne? Also da gibt es, glaube ich, auch alles. Und da ist eher unser Auftrag zu gucken, aus welchem Raum mache ich das gerade? Mache ich das aus einer inneren Not oder aus einem inneren selber nicht aushalten können? Oder ist das jetzt genau der Punkt, wo ich wirksam werden kann, weil es authentisch für mein Sein ist?
Ja, ich glaube, damit haben wir einige hoffentlich gute, inspirative Gedanken in dieses Thema eingebracht.
Mir fällt noch was ein, und zwar, was es auch gibt, das möchte ich ja Vollständigkeit halber einfach sagen, nicht weil ich glaube, dass das bei dieser Person so war, aber man darf sich ja auch fragen, wieso komme ich hinter allen Milliarden Möglichkeiten von Räumen genau da aus oder wiederholt da aus, wie ich das verstanden habe? Dann hat das ja auch immer eine Resonanz zu mir und dann darf man vielleicht auch fragen, vielleicht gibt es da irgendwie was in mir selber, ein Thema, was ich nochmal anschauen kann, oder gar sind das Räume, die als Training dienen, weil manchmal kommen wir auch in Umgebungen, wo das höhere Bewusstseinssystem schaut, wie ist denn deine Entwicklung, wie entscheidest du dich, wie ist dein Reifegrad. Ich erinnere mich da, ich glaube, es war Monroe, der immer wieder im Flugzeug auf dem Dach landen musste und solche Dinge, also es ist nicht immer gleich anzunehmen, dass der Ort, an dem ich bin, real existiert im Sinne von, da ist ein anderes Wesen, das erlebt das. Es könnte auch ein Übungsraum sein oder ein Projektionsraum. Und daher bitte bleibt offen für die Deutung und legt es nicht gleich fest, als das ist so gewesen, da habe ich eine Frau real besucht. Also das würde ich zum Beispiel über meine Erfahrung nie sagen, weil wie gesagt, da stehen keine Schilder dran. Und selbst wenn, würde ich sie noch überprüfen. Würde ich dann erstmal gucken, gibt es die Person auch wirklich real. Na, daher, da gibt es viele, viele Schichten der Bedeutungsebene, weil wir uns einfach in hochsubjektiven Räumen befinden. Dieser physische ja. Raum, der ist durch seine Kristallisierung von Schwere und materieller Dichte. Also wenn der Oliver jetzt hier in diesen Raum käme, dann wird er die Kerze sehen und 100 Leute auch. Also da ist nicht dran zu rütteln, da steht nun mal eine Kerze. Ne? Aber in unseren Innenräumen und in den Räumen der Astralebenen, da ist ja alles hoch auf Gefühle und Gedanken reagierend. Und das ist immer wieder in Austausch mit dem, wer da gerade ist. Und da kann man nicht sagen, es ist für alle gleich, immer. Ne? Aus sein, es ist ein gruppenkonsensbasierter Raum, aber deswegen will ich damit sagen.
Ich will nochmal auf die Originalerfahrung hier zu sprechen kommen. Ich habe mir die gerade nochmal hier hochgeholt. Es ging ja darum, dass die Person an unterschiedlichen Orten während einer Astralreise sich wiederfand. Da waren Afrika, Asien und andere Kontinente, hatte sie in der Originalfrage gesagt. Und es waren immer Situationen, in denen Männer ihre Frauen schlecht behandelt haben. Das finde ich jetzt interessant. Und dass sie über Impulse, diese Person Impulse senden konnte, die das Verhalten da quasi verändert haben. Du sagtest, es könnte sein, dass es eine Simulation war. Dass die Möglichkeit ist immer, ne, das dürfen wir auf jeden Fall auch in Betracht ziehen. Aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, überhaupt diese Erfahrung gemacht zu haben.
Wir können auch während des Reisens in innere Räume rutschen. Also die Astralräume ähneln manchmal auch sehr den Traumräumen. Das heißt, innere Räume sind für mich dann die Traumräume. Und dann sind es eigene Themen, die da verarbeitet werden. Auch das ist möglich, ne? Wenn man da keinen Reality-Check macht, im Sinne von Ebenen-Check, Da haben wir mal eine Folge zu gemacht bei Geistreich am Samstag, luzides Träumen und Astralreisen. Da findet ihr das, ist glaube ich E40 oder sowas. Aber da gibt es so viele Elemente, dass ich mich scheue, genau zu sagen, ja, das war es ganz genau.
Also genau, man kann nicht die Erfahrung anderer diagnostizieren. Aber eine Sache, die ich hier noch einwerfen möchte, ist Telepathie. Na, und wir können natürlich telepathisch Impulse einbringen. Na, und wo sie auf Resonanz treffen oder ja, das ist natürlich auch eine der Möglichkeiten, dass da telepathisch was bei den Empfängern durchgekommen ist.
Wir haben auch schon Leute gesagt, sie hätten in schwierigen Träumen, wäre ich dann aufgetaucht und hätte ihnen geholfen. Und ich konnte mich nicht daran erinnern, aber es kann sein, dass unterbewusste Teile von mir nachts helfend unterwegs sind. Auch das ist möglich. Also das, ne, das ja. Deswegen, ich sage ja, da gibt es so viele Möglichkeiten, wer wie was wo wechselwirkt. Aber ich sag mal, solange man da dem Prinzip der Liebe folgt, ist es eigentlich vielleicht auch egal, welcher Raum das ist. Ne? Also
genau.
Wenn es aus der Liebe heraus geschehen ist, dann ist alles gut.
Ja, auf jeden Fall schöne Frage, schönes Thema. Vielen Dank dafür. Ja, dann haben wir noch eine zweite Frage. Die hast du, liebe Svenja.
Genau. Und hier fragt jemand, was ich mich noch fragte, wenn ihr astral reist, ist eure Sicht dann ähnlich wie im Körperlichen, außer dass die Farbwahrnehmung anders wird und die Sicht schärfer? Ich meine damit, theoretisch könnte man ja eine 360-Grad-Sicht haben und in alle Richtungen quasi wie eine Kugel schauen. Müsste, glaube ich, noch kommen. Aber ich denke, da man das Irdische so gewöhnt ist, hat man ein ähnliches Sichtfeld wie durch unsere Augen. Man sieht dann quasi auch durch astrale Augen, so wie man ja auch seinen gesamten Körper astral projiziert. Obwohl man im Grunde gestaltlos ist und ebenso schaut man dann mit Augen, obwohl man sie eigentlich nicht bräuchte. Ist das richtig? Ich glaube, da war jetzt ein Loop, ne?
Okay, ich glaub, ja, da war ein Loop drin. Ich werde die Frage vielleicht für unsere Shownotes ein bisschen nochmal in die korrekte Reihenfolge bringen. Sowohl als auch. Ne, die Konditionierung spielt sicherlich eine Rolle, dass man sich in einem astralen Raum wiederfindet und man eine Sicht hat wie hier auch, ne, die vielleicht 180 Grad so maximal beinhaltet, wenn überhaupt. Aber eigentlich ist es, wenn sich eine Projektion komplett entfaltet, eine 360-Grad-Wahrnehmung. Ja, anders kann ich es gar nicht sagen. Ne. Das scheint einfach so zu sein. Da ist ein Rundumblick quasi wie so eine Rundumkamera, die alles auffängt. Und diese Beschränkung des Sichtfeldes, die wir hier haben durch die physischen Augen, die gibt es durch die astralen Augen nicht. Die scheinen wirklich komplett in alle Richtungen wahrzunehmen. Man kann sich fokussieren auf eine Richtung, um etwas genauer in die Betrachtung zu nehmen, aber ja. Ist schwierig. Ich kann mich, also in meiner Erinnerung ist immer alles da. Also es ist alles da, jede Perspektive ist da, je nachdem, wie meine Absicht ist.
Ja, genau. Ich glaube, Absicht ist hier der zentrale Punkt. Also im Grunde genommen ist meine Erfahrung, ich starte im Gewohnten. Ich projiziere meinen gewohnten Körper, ich projiziere mein gewohntes Hören, Sehen, Riechen, Schmecken. Aber wenn ich darum weiß, dass ich ja astral bin und unlimitiert bin, kann ich mit einem Wimpernschlag das ändern. Ich kann zoomen, was Lichtjahre entfernt ist. Ich kann etwas vergrößern, was atomar klein ist. Ich kann meine Größe verändern, groß oder ganz klein. Also da sind ja keine Limits gesetzt, weil das ja alles sozusagen eine energetische Bewusstseinsraumebene ist und die nicht physisch begrenzt ist.
Es gibt eine Ausnahme, die sogenannten Ätherkörperprojektionen, die quasi nicht weit vom physischen Körper stattfinden und in der Substruktur der physischen Realität sich in der Regel bewegen. Da ist sowohl der Radius, der Bewegungsradius eingeschränkt, als auch die Sicht, weil wir da oftmals, also das ist oftmals, das ist eigentlich so ein Moment, wo du gar nicht die Wahrnehmung hast, dass du außerkörperlich bist. Wir haben über falsches Erwachen in einer der vorherigen Folgen gesprochen. So ein falsches Erwachen, findet meines Erachtens im Ätherkörper statt und erlaubt uns eben dann auch nur eine begrenzte Sichtweise. Sonst würden wir sofort auch wissen, was los ist. Ne? Dann wäre sofort die Wahrnehmung da, ich bin in einer AKE, aber das ist bei mir zumindest nicht der Fall, sondern da habe ich auch ein ganz normal begrenztes Sichtfeld und bin in der Annahme, ich bin ganz normal im täglichen Leben unterwegs.
Vielleicht, um die nochmal mit ins Boot zu holen, die damit nicht so ganz vertraut sind. Also das momentane Bild, das wir da haben, ist wie so eine Art Zwiebel. Im tiefsten Kern ist jetzt das physische Ich und dann kommt als nächstes der Ätherkörper, der halt zum physischen Körper dazugehört, beziehungsweise sein energetisches Doppel ist, seine Energie, Lebenskraft darstellt. Und man kann den Fokus des Bewusstseins auf diesen Körper versetzen. Dann kann dieser Körper aber nicht weit weg vom physischen Körper, weil er halt ein Teil von ihm ist. Und die weiteren Schalen, die wir dann haben, Astralkörper, Emotionalkörper, Mentalkörper, Kausalkörper, wenn wir da unser Bewusstsein hingeben, wird das immer weiter, immer größer und wir können uns immer weiter bewegen. So ist sozusagen momentan das Modell, was es ganz gut beschreibt, aber wie gesagt, ihr wisst ja, nichts ist fest, es kann sich alles auch nochmal ein bisschen verändern oder erweitern mit Erfahrung, die wir ja jetzt gerade auch alle machen in dem Feld, das ist ja auch noch nicht zu Ende geforscht. Aber das ist sozusagen die Begründung, warum man zum Beispiel immer wieder zurückfällt in den Körper, ne? Weil man dann vielleicht im Ätherkörper war und nicht weit genug wegkommt. Übrigens möchte ich auch mit etwas noch hier aufräumen. Es wird immer wieder gesagt, schau nicht auf deinen Körper, dann fällst du zurück in deinen Körper. Das kann ich zum Beispiel nicht bestätigen. Ich kann meinen Körper im Bett anschauen, ich kann da auch in der Nähe stehen, ich falle nicht zurück. Daher schaut, dass ihr da keinen Glaubenssatz draus macht. Das will ich damit einfach nur sagen. Uiuiui, ich bin in der Nähe von meinem Körper, dann komme ich nicht weg, schnell weg. Das ist eher, eine Sache von innerer Zentrierung und wo kann ich mich innerlich halten, gerade energetisch. Weil man kann auch zurückfallen, wenn man die Frequenz nicht gut halten kann.
Ja, lassen wir mal so stehen. Ich weiß nicht, ob es mit Glaubenssatz zu tun hat, weil viele erleben das halt automatisch. Ne? Mondo hat seine erste spontane außerkörperliche Erfahrung ja auch auf die Art und Weise beendet, dass er seinen physischen Körper wahrgenommen hat und in dieser Realisierung dann zack, dieser Magnetismus dann gegriffen hat und er sich wieder in seinem physischen Körper befand. Vorher war er völlig unbewusst über dem Bett schwebend quasi aus der Wahrnehmung heraus.
Was ja nicht dagegen spricht, dass er, als er ihn sah, den Link und das Gefühl Körperlichkeit hatte. Und das ist ja auch, also das ist ja ein Wissen oder ein Glauben oder Fühlen, der ihn zurückbringt. Ich gucke vielleicht meinen Körper an und denke,
Also ich kann es auch nicht. Ja, ne? Bei mir ist das keine Option. Entweder sehe ich ihn nicht, jetzt zum Beispiel beim falschen Erwachen, finde ich ganz erstaunlich, weil da müsste ich ihn sehen, ne, was mir dann wiederum zeigt, ich bin nicht in der physischen Realität beim falschen Erwachen, weil da liegt kein Körper, sondern da ist das leere Bett oder die leere Matte, auf der ich übe. Ja, auch spannend.
Mir hat mal jemand gesagt, das fand ich auch gar nicht so unpassend, weil ich nämlich mal meinen Körper sah in meinem Bett und mal nicht. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das so? Und dann sagt er, ja, wenn du auf den höheren Körperebenen bist, dann bist du so weit entfernt vom physischen, dass du dann auch deinen physischen Körper nicht mehr siehst. Weil du dann sozusagen in einer der irdischen Realität in entsprechenden Blaupause von Erde bist, also sozusagen in dem Modell der Erde. Ne? Und dann, ja. dann ist dein Körper nicht zwingend zu sehen. Fand ich eigentlich auch eine ganz gute Erklärung.
Ja, interessant. Spannende Phänomene. Wir gucken mal gerade auf die Zeit hier. Ja, so ein bisschen haben wir noch. Dann könnte ich noch eine Frage hier mit einwerfen, die auf unserer Liste steht. Irgendwie verstehe ich nicht das All-Eins-Sein. Wie erlebt man das? Bin ich da alle Inkarnationen, die es je gegeben hat und im Grunde genommen dann doch ganz alleine mit allem, irgendwie ein schrecklicher Gedanke, der ein Unwohlsein hervorruft?
Gute Frage, ja. All eins sein, also das Alle, was ist eins sein, das bedeutet ja eben nicht, dass ich nur eines bin. Da bin ich viele. Und deshalb kann man gar nicht alleine sein, weil da so eine unfassbare da gibt's Schichten. Also für mich gibt's einmal die Schicht von erkannt sein, geliebt sein, verbunden sein mit allem, was existiert. Dieses, ich bin ein Teil eines größeren Ganzen. Ich bin völlig in wie Mutters Schoß. Also so dieses komplett geborgen sein. Dann kommt dieser Gedanke von alleine sein überhaupt nicht auf, weil ich ja, ich bin dann die Blume, ich bin dann der Grashalm, ich bin der Asphaltboden, ich bin die Nachbarin, ich bin all das. Und das ist die Fülle pur, das ist die Viele pur. Also das kann gar nicht allein sein Gefühl auslösen. Aber wie das ist, ich glaube, das beschreibt jeder ein bisschen anders. Also das Gefühl habe ich zumindest. Also wenn ich mit Menschen darüber spreche, die diese Erfahrung gemacht haben, hat jeder so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Aber was allen gleich ist, ist diese unfassbare Weite und dieses Gefühl der Geborgenheit, des Angekommenseins, des Gehaltenseins, der Liebe, der unendlichen Liebe. Das ist wie jetzt, ob sich etwas öffnet, was vorher eng war. Das wird eher mehr als weniger. So würde ich es beschreiben.
Ich kann dieses Unwohlsein nachempfinden, wenn ich meinem Ego Raum gebe darin, in dieser Frage oder in der Suche nach der Antwort, weil das ein Zustand ist, in dem das Ego seine Kraft verliert. Und ich mich einfüge als Wassertropfen im Meer. Und nicht mehr mich abhebe, insofern wie ich das hier versuche. Wir streben ja im physischen Leben sehr nach Individualität durch unseren Ausdruck, durch unsere Kleidung, durch unsere Frisuren, durch alles, was wir tun, basiert auf diesem Trennungsgedanken. Ne? Man will etwas Besonderes sein irgendwo und seine Stärken hervorheben, während im Einheitsbewusstsein diese Äußerlichkeiten keine Rolle mehr spielen, sondern der Tropfen möchte sich integrieren. In seiner gesamten Individualität bleibt er Tropfen im Meer, ne, und ist aber auch bereit zu teilen, ne, den Raum zu teilen. Und wenn das Ego da, ich glaube, da würde das Ego gar nicht mehr diese Frage stellen, weil es einfach nur Wohlsein gibt.
Ich glaube, was ich so verstanden habe, war so diese Frage, solange ich getrennt bin, ist hier ein Ich, die Svenja, und ein Du, der Oliver. Und da bin ich nicht allein, weil du ja da bist, Oliver, ne? Dann bist du da an meiner Seite. Aber wenn ich auch Oliver bin, dann ist ja niemand mehr da, dann ist ja nur noch eines da. Und daher möchte ich sagen, das ist nicht so, dass man dann alleine ist, sondern man hat im Zentrum immer noch, also ich habe immer noch mein Svenja-Ich und gleichzeitig schaue ich durch Olivers Augen auf die Svenja. Das ist so fantastisch, weil ich dann ein Teil seiner Erfahrung werde. Und dann gibt es noch Räume darüber. Also das ist so viel, das kann man, glaube ich, gar nicht in einem so einer kurzen Erfahrung, meistens ist es ja eher kurz, erfassen. Also für mich ist es eher eine Viele sein und ein zurück in die Familie kehren, ein nicht mehr alleine sein. Ich fühle mich in dieser Trennung oft viel mehr alleine als in der Verbundenheit mit allem, weißt du? Oder was auch ein schöner Effekt ist, was du gerade sagtest mit dem Ego, ich will das noch da an der Stelle noch zu Ende führen. Manchmal habe ich durchaus Menschen beneidet, die gesund sind oder die vielleicht schöner sind oder so. Und dann habe ich gedacht, ja, aber auf einer anderen Ebene bin ich das doch auch. Wie cool. Dann habe ich ja nie einen Mangel. Dann kann ich ja sehen, dass es irgendwo auf irgendeiner verrückten Ebene dieses Universums auch ein Svenja-Ich, das gerade diese Erfahrung macht. Wie cool. Dann gibt es nichts, worauf ich neidisch sein müsste, weil das ja auch ich bin. Ja, und trotzdem gibt es Individuation darin. Also es ist wieder dieses Paradox, es ist beides. Deswegen stammel ich hier rum. Ich komme da einfach, glaube ich, nicht so ganz hin, das ganz gut zu erklären.
Ja, ich bin auch, glaube ich, an einem Punkt, wo ich denke, das lässt sich mit dem Verstand nicht erklären. Ne? Das lässt sich nur erleben. Ja. Aber ich habe da, wenn ich tief in mich hineinhöre und meinem Ego nicht den Raum gebe, zu rebellieren, da ein sehr gutes, wohlseiendes Gefühl dabei, weil das wahre Nachhausekommen ist, ne? Mit allen Facetten, die das gesamte Selbst ausmacht, tauche ich da ein und ich finde es eigentlich ganz angenehm, den Gedanken.
Ja, und man erfährt dann eine Qualität, von der man nicht mal wusste, dass man sie vermisst hat. Und die ist so überwältigend, dass man manchmal zu Tränen gerührt ist und ganz still wird und nur noch fühlt, was da ist, und dann ist das so mindblowing, dann hat man überhaupt nicht mehr diese Frage nach Alleinsein und Trennung und sowas. Es ist dann einfach nur ist. Es ist ein zeitloser Raum von Verbundenheit und ist und Schönheit, und ich kann es nur umschreiben, es tut mir leid.
Ja, wie schön. Fühlt sich gut an, und mit diesem guten Gefühl beenden wir die Show für heute und begeben uns ganz schnell wieder in den Trennungsgedanken.
Wir weiter schöne Folgen machen können. Ja, genau.
Genau. Genau.
Weil wenn ihr alle erleuchtet seid, braucht ihr das ja hier nicht mehr. Ne?
Ja, ja. Wir trennen uns jetzt hier auch, liebe Svenja, wenn auch schweren Herzens. Aber ich freue mich auf unsere nächste Aufnahme, und bis dahin alles Liebe. Wundert euch weiter.
Genau, und verbindet euch mit eurer Urquelle. Sucht eure Wege, egal auf welche Weise, es lohnt sich so sehr. Alles Liebe euch und bis bald.
Hasta la vista.